Wir beschäftigen uns heute ein vorerst letztes Mal mit dieser Frage, wie leben wir eigentlich den Glauben in einer fremden Welt, und beschäftigen uns ein vorerst letztes Mal mit diesem Buch Daniel aus dem Alten Testament. Und bis jetzt waren das ja viele wirklich so spannend anschauliche Geschichten, Geschichten, die ja ganz gut zusammengefasst sind in dieser Strophe: die Mächtigen kommen und gehen, jedes Denkmal mal fällt, und Daniel ist geblieben, weil er auf der Seite Gottes stand. Und wir merken dann, das ist erstaunlich aktuell, so im Wechsel der Machthaber und in allen politischen Wirren. Und wer dann aber das Buch Daniel weiterliest, der merkt, das hat so zwei Teile, dieses Buch. Das hat noch mehr Kapitel. Und ab der zweiten Hälfte, da wird es irgendwie ein bisschen komplizierter, weil da sind das nicht mehr so schöne Geschichten, die man vielleicht schon aus der Kinderstunde kennt, die man gut nacherzählen kann, sondern da sind es Geschichten mit Träumen und Geschichten mit Visionen. Manchmal klingt es so ein bisschen wie im letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, und das ist definitiv nicht immer ganz leicht zu verstehen. Und die Verlockung natürlich auch, wenn man dann anfängt und macht so eine Predigtreihe, die Verlockung ist groß zu sagen, na, ich höre mal schön nach Kapitel 6 auf und den Rest, da lasse ich die Finger davon, weil das kann ich eh nicht ganz deuten, und da drücken wir uns ein bisschen drum. Aber es ist ja irgendwie keine Lösung, dem Unangenehmen auszuweichen und irgendwie sich in der Bibel nur das rauszusuchen, was ich gut verstehe und was ich auf Anhieb verstehe. Und wir haben ja die Überzeugung, dass das alles Reden Gottes an uns ist und deswegen auch alles für uns gut und nützlich ist. Und deshalb gönnen wir uns zumindest noch eins dieser komplizierten Kapitel. Und ich hoffe, dass es dann vielleicht auch dabei hilft, nochmal weiterzulesen und das ein bisschen einsortieren zu können. Und ich hoffe eben auch, dass es uns hilft, noch einmal einen Blick darauf zu nehmen, wie ist das eigentlich so in diesen irgendwie unsicheren Zeiten, wo die Machtverhältnisse und die Gewissheiten in dieser Welt auch so ein bisschen ins Wanken geraten, wo die alten Bündnisse irgendwie nicht mehr so sicher sind, dass man einfach weiß, wer und was am Ende in dieser Welt bleibt. Und dazu lese ich aus dem 7. Kapitel die Verse 1 bis 14. Daniel 7, 1 bis 14. Im ersten Regierungsjahr des babylonischen Königs Belsazar hatte Daniel nachts im Traum eine Vision. Er schrieb alles nieder, was er gesehen hatte, und so beginnt sein Bericht. Ich, Daniel, sah in meiner nächtlichen Vision, wie aus allen vier Himmelsrichtungen ein starker Wind kam und das Meer aufwühlte. Vier große Tiere stiegen aus dem Wasser empor, sie waren alle verschieden. Das erste sah aus wie ein Löwe, es hatte jedoch Adlerflügel. Während ich es betrachtete, wurden ihm plötzlich die Flügel abgerissen. Es wurde aufgerichtet wie ein Mensch auf zwei Füße gestellt. Dann bekam es das Herz eines Menschen. Das zweite Tier sah aus wie ein Bär und hatte sich mit einer Seite aufgerichtet. Zwischen den Zähnen hielt es drei Rippenknochen fest. Man rief ihm zu: Los, steh auf und friss viel Fleisch. Dann sah ich das nächste Tier erscheinen, es glich einem Leoparden, hatte aber vier Vogelflügel auf dem Rücken und vier Köpfe. Ihm wurde große Macht gegeben. Zuletzt sah ich in der Vision ein viertes Tier. Sein Anblick war grauend erregend und es strotzte vor Kraft. Was es mit seinen gewaltigen Zähnen aus Eisen nicht zermalmte und hinunterschlang, das zertrat es mit den Füßen. Von den anderen Tieren unterschied es sich völlig. Es hatte 10 Hörner. Als ich die Hörner genau betrachtete, sah ich ein weiteres kleines Horn zwischen ihnen hervorwachsen. 3 Hörner wurden herausgerissen, um ihm Platz zu machen. Ich bemerkte, dass dieses Horn Menschenaugen besaß und ein Maul, das große Reden schwang. Während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt. Der von Alters her ist, setzte sich auf einen von ihnen. Sein Gewand war weiß wie Schnee und sein Haar so hell wie reine Wolle. Sein Thron stand auf Rädern aus Feuer und war von Flammen umgeben. Ja, ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus. Tausende und Abertausende von Engeln, eine unzählbare Menge, standen vor ihm und dienten ihm. Nun trat ein Gericht zusammen und Bücher wurden geöffnet. Ich schaute wieder auf das Horn, das so selbstgefällig daherredete. Plötzlich wurde das Tier, zu dem es gehörte, getötet und ins lodernde Feuer geworfen. Die anderen Tiere hatten ihre Macht schon eingebüßt. Sie durften weiterleben bis zu der Zeit, die Gott ihnen bestimmt hatte. Doch ich sah noch mehr in meiner Vision. Mit den Wolken des Himmels kam einer, der aussah wie ein Mensch. Man führte ihn zu dem, der von alters her ist, und dieser verlieh ihm Macht, Ehre und königliche Würde. Die Menschen aller Länder, Völker und Sprachen dienten ihm. Für immer und ewig wird er herrschen, sein Reich wird niemals zerstört. Soweit mal die Verse aus diesem Kapitel. Der Rest des Kapitels ist dann die Erklärung, die Daniel zu diesem Traum bekommt. Da gehen wir gleich noch weiter drauf ein. Es ist ein Traum, es ist eine Vision, ein Traum von der Zukunft, aber es ist eine Vision von der Zukunft, die in der Vergangenheit beginnt. Anders als alle Geschichten, das habe ich schon gesagt, die Daniel bisher erlebt hat, mit real existierenden Ereignissen, real existierenden Königen, ist es hier eben ein Traum. Ein Traum, den Daniel selbst hat, den er nicht irgendjemand anderem erklären muss. Und man könnte sagen, das klingt doch ein bisschen ähnlich wie diese Geschichte ganz am Anfang, Daniel 2, wo der König Nebukadnezar diesen Traum hatte. Manche erinnern sich hoffentlich noch dran mit diesem Standbild und den verschiedenen Königreichen, die der Reihe nach folgen und dem Reich, das Gott dann aufrichtet. Und so ähnlich ist es ja auch hier und so ähnlich ist dann auch die Deutung, die Daniel später bekommt. Daniel träumt. Und man kann sagen, zuallererst hat der Traum mit der Unruhe in der Geschichte zu tun, die bis heute irgendwie in der Weltgeschichte herrscht. Das ist ja eine sehr anschauliche Beschreibung. Er sieht in der nächtlichen Vision, wie der Wind aus allen vier Himmelsrichtungen weht. Und da kann man schon sagen, das geht ja eigentlich gar nicht. Also entweder weht der Wind von Westen oder von Osten. Hier hat man das Gefühl, es ist von allen Seiten Unruhe. Und das Völkermeer, sage ich mal, das Meer, aus dem dann diese verschiedenen Reiche kommen, das ist auch in Unruhe, das ist aufgewühlt. Und man könnte sagen, ja, dieses Meer, das ist eben so das, was diese Welt miteinander verbindet, alle Völker, und das ist in Unruhe. Es zeigt etwas von der Unruhe der Zeit schon damals und das merken wir ja auch. Die Welt ist weiter zusammengerückt. Ich sage mal, zu früheren Zeiten, da konnte man kaum über den eigenen Dorfteich rausgucken und man hat mal wenig davon mitbekommen, was sonst irgendwo passiert ist. Und das war manchmal vielleicht auch ganz angenehm. Und heute kriegen wir alles von der ganzen Welt frei Haus in unsere Wohnzimmer geliefert und wir kriegen etwas mit von dieser Unruhe, die überall herrscht und das versetzt uns natürlich auch in Unruhe. Ja? Dieser Wind, der weht nicht nur weltweit, das wühlt dann diese Welt auf und es wühlt auch irgendwie unser Herz auf. Die Krisen schwappen von allen Seiten hierhin. Es sind unruhige Zeiten, die Daniel kommen sieht und man könnte sagen, die Zeiten sind seitdem nicht unbedingt ruhiger geworden. Der Wind weht von allen Seiten, Ost-West-Konflikte, Nord-Süd-Konflikte, es ist alles in Bewegung weltweit und natürlich eben auch in unserem Land. Man hat das Gefühl, wir sind so ein bisschen hin und her geworfen. Das Meer der Geschichte, es ist aufgewühlt und hier in diesem Traum werden dann der Reihe nach verschiedene Machthaber nach oben gespült, die aus diesem Meer aufsteigen und die dann mal gehypt werden, könnte man sagen, und die dann mal eine bestimmende Funktion haben. Und es wird Daniel dann später erklärt, dass diese Tiere für Königreiche stehen, die große Macht auf dieser Welt erlangen werden. Und wir müssen die jetzt gar nicht genau identifizieren. Wir könnten jetzt viel Zeit damit zubringen und könnten überlegen, auf welches damalige Reich passt da welche Beschreibung. Aber das würde uns, glaube ich, gar nicht so sehr weiterbringen. Ich glaube, eins wird auf jeden Fall deutlich. Alle diese Reiche sind gekennzeichnet durch Machtausübung, durch Rücksichtslosigkeit, teilweise auch durch Brutalität, durch Stärke. Es geht um Eroberung und Expansion und gerade bei diesem letzten Reich geht es eben auch um Verführung der Massen, es geht um Manipulation, es geht um dieses Horn, was große Reden schwingt und was die Leute irgendwie verführen kann durch seine Reden. Man könnte sagen, es geht bei all denen um Eroberung, um Expansion. Und Jesus sagt später mal, als er gelebt hat, so sind die Könige in dieser Welt. So funktioniert es in dieser Welt. Macht in dieser Welt funktioniert über Stärke, vielleicht militärische Stärke, wirtschaftliche Stärke. Es geht so, dass einer den anderen unterdrückt. Und man kann sich fragen, warum ist es eigentlich so oft in der Geschichte immer wieder gewesen und auch bis heute, dass Verantwortung und Autorität, dass die sich ganz schnell verkehren und in ein anderes Extrem fallen, nämlich zu Despotismus und Unterdrückung. Und dann erinnert uns das daran, dass wir eben in einer Welt leben, wo das Meer dieser Welt nicht ruhig ist, wo der Frieden in dieser Welt verloren gegangen ist, wo Unruhe da ist. Es erinnert uns daran, dass wir in einer kaputten Welt leben und die Bibel führt es immer wieder ganz auf den Anfang zurück und sagt, das, was schief läuft, das läuft deshalb schief, weil diese ursprüngliche Bindung an Gott verloren gegangen ist. Und damit gibt es auch keine Maßstäbe mehr. Damit sind wir irgendwie auf uns gestellt und dann gilt eben das Gesetz des Stärkeren. Wenn es keine Autorität außerhalb mehr gibt, die Gut und Böse vorgibt, dann gilt das Gesetz des Stärkeren. Das gilt in dieser Abfolge der Königreiche auch. Wir alle waren nicht dabei damals und trotzdem müssen wir irgendwie mit den Folgen leben. Das ist das für uns vielleicht Frustrierende, aber wir können es eben auch nicht ändern. Wir leben mit den Folgen, dass wir Menschen in dieser Welt ohne Gott unterwegs sind und dass gute Autorität dann immer wieder verdreht wird. Und das erleben wir ja nicht nur in der Politik. Man könnte jetzt darauf schimpfen und könnte sagen, ja, so sind sie und alle da oben und das hat ja eh alles keinen Wert mehr und keinen Zweck mehr. Aber dann müssen wir wieder ganz ehrlich werden und sagen, das, was wir im Großen sehen, das vollzieht sich doch auch im Kleinen. Ja, das vollzieht sich doch auch im Persönlichen. Zum einen sind es vielleicht nicht immer die Königreiche nur, die sich so gebärden oder die heutigen Machthaber, die so auftreten. Es können auch Trends sein oder sonstige einflussreiche Persönlichkeiten, die uns vorgeben, wie die Dinge zu sehen sind. Und dann merken wir dieses Streben danach, dass ich gut wegkomme und dass ich besser dastehe als der oder die andere. Das ist ja nicht nur ein Problem, wenn ich irgendwo in Regierungsverantwortung bin. Das fängt schon im ganz persönlichen Leben an. Und ich finde es so spannend, dass wir da auch in so einem Zwiespalt leben. Einerseits sind wir alle, ich hoffe, wir können uns alle da so einschließen, natürlich für Werte auch gesellschaftlicher Art wie Nachsicht und Rücksichtnahme und an den anderen zu denken. Und ich würde auch mal vielen hier unterstellen und auch vielen in der Gesellschaft, dass sie das auch leben. Und trotzdem machen wir ja dann diese Erfahrung, dass leider oft doch die anderen weiterkommen und dass es den anderen besser geht. Und wenn wir dann noch ehrlicher werden, dann machen wir selber die Erfahrung, dass im ganz Kleinen das eben auch in uns steckt. Und das fängt schon da an, wo die Geschwister sich miteinander streiten, wer denn nun der Bestimmer sein darf. Und das geht ja dann später weiter im Kindesalter. Es geht eigentlich immer um die Frage, wer hat jetzt hier das Sagen? Und wie oft haben wir doch immer das Gefühl, das Leben ist unfair und dem anderen geht es doch besser und ich muss doch irgendwie alles tun, um weiterzukommen. Und es ist immer leicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen und dann zu merken, das Potenzial für genau dieses Verhalten, es steckt in uns allen. Das ist das Tragische daran und das ist vielleicht auch das Ernüchternde daran, aber es macht uns dann vielleicht auch wieder demütig und es macht uns dann vielleicht auch barmherzig, dass wir nicht einfach nur mit dem Finger auf andere zeigen und tun so, als ob das nicht unser Thema wäre. Ich habe schon gesagt, in dieser Geschichte stehen diese Tiere für Reiche. Und es geht nicht so sehr, oder wir wollen heute Morgen uns eben nicht so sehr damit beschäftigen, welche sind gemeint. Ich denke, was auf jeden Fall deutlich wird, das zieht sich durch die Weltgeschichte durch. Es zieht sich durch die Weltgeschichte durch, wahrscheinlich geht es schon auch um konkrete Bezüge zur damaligen Zeit, weil Daniel ja damals geträumt hat. Aber ich denke, manches ist einfach ein Sinnbild dafür, dass das immer wieder passieren wird. Diese Merkmale von Machtausübung und so weiter, Grausamkeit, ist ja, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Auch in diesem Auftrag, den dieses eine Tier bekommt, los, steh auf, friss viel Fleisch. Also seh zu, dass du rücksichtslos vorgehst und dass du auf deine Kosten kommst. Und dann kommt am Ende noch dieses Reich, das irgendwie alles das noch in sich vereint. Stärke, Grausamkeit und dann auch irgendwie noch so diese Schlauheit, diese Verführungskunst, diese List. Allein schon, dass es auf den ersten Blick so aussieht, als ob es schwächer wird. Ja, 10 Hörner, da werden mal ein paar, könnte man sagen, abgerüstet, aber dann kommt ein anderes und das ist eigentlich noch viel bedeutsamer. Merkmale dieser Reiche könnten wir durch die Geschichte in vielen Reichen finden. Und das ist sicherlich auch ein Hinweis darauf, was sich dann auch durch die Bibel durchzieht, dass es nicht unbedingt zum Ende der Zeiten besser werden wird. Und dass manche Tendenzen sich dann auch nochmal verstärken. Und dass es da am Ende dann auch nochmal einen bewussten Gegenspieler Gottes geben kann. Das passt zu den Aussagen der Bibel über die Zukunft. Und es beschreibt damit auch die Lage, in der die Menschen, die mit Gott damals gelebt haben, unterwegs waren. Es passt letztlich auch zu der Lage, in der Kirche und Gemeinde bis heute unterwegs sind. Dass man nämlich genau in dieser unsicheren Lage unterwegs sein muss. Und dass man einfach wissen muss, ja, wir sind in der Regel nicht die Mehrheit. Und das ist nicht automatisch so, dass man immer auf der Seite der Mächtigen steht. Das ist die Zukunftsschau der Bibel. Und wir merken schon, da wird kein gutgläubiger Fortschrittsoptimismus vertreten, als ob alles immer besser wird und die Menschen die Probleme in dieser Welt schon in den Griff bekommen. Und wenn man das so liest, wirft das natürlich Fragen auf. Und man kann sich fragen, warum eigentlich bekommen diese ganzen Mächte so viel Macht? Warum ist das so, dass auch in dieser Welt doch scheinbar oft die Bösen zu gewinnen scheinen? Warum kommt man mit diesen Prinzipien ohne Gott so weit? Man könnte sagen, der Text lässt es leider offen. Und das ist ja genau das, was wir heute auch erleben. Und wir müssen das aushalten, dass wir auf diese Fragen, warum gewinnen scheinbar die Bösen auch in dieser Welt, nicht immer eine Antwort bekommen. Warum ist da so viel Terror, so viel Gewalt? Warum wird dem nicht Einhalt geboten? Die Bibel beantwortet diese Frage nicht, aber sie beantwortet eine andere Frage. Nämlich die Frage, worauf läuft das alles zu? Und das ist der zweite Gedanke, dieser Traum ist eben auch eine Vision von der Zukunft, die auf das Ende hinweist. Es ist ja eben doch nicht das letzte Wort, das dann am Ende das mächtigste und grausamste Reich gewinnt. Am Ende, während ich noch schaute, wurden Thronsessel aufgestellt zum Gericht. Am Ende spricht auch in dieser Perspektive jemand anderes das letzte Wort. Und das ist Gott, der eben hier so beschrieben wird, der von alters her ist. In manchen Übersetzungen heißt es, der so uralt war. Und das bedeutet jetzt eben nicht, dass Gott so ein lieber alter Opa ist. Für manche ist das vielleicht genau aus solchen Stellen dann abgeleitet. So ein alter Mann mit dem ganz langen Bart und geistig irgendwie nicht mehr so ganz auf der Höhe. Aber das ist ja hier ganz anders. Der hier beschrieben wird, ist nicht irgendein seniler, nicht mehr ganz zurechnungsfähiger alter Mann, sondern er ist derjenige, der weise ist, der die Erfahrung hat und der auch die Macht hat. Ein ganzer Feuerstrom ging von ihm aus und er hat diese Engel um sich. Das ist das Bild von Gott, was hier gezeichnet wird. Gegen diese ganzen Tiere ist er derjenige, der noch über den Dingen steht. Er sorgt für Gerechtigkeit. Diese verschiedenen machtgierigen Herrscher und Reiche, sie werden nach und nach beseitigt. Und selbst der, der sich am grausamsten aufführt, könnte man sagen, den erwischt es als erstes. Und das sind dann wieder solche Parallelen zum letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, wo genau das auch beschrieben wird, wie Mächte, die gegen Gott kämpfen, in dieser Welt auftreten und wie Gott am Ende dann der Sieger ist. Und man könnte sagen, worauf läuft diese Welt zu? Sie läuft auf das Reich Gottes zu, das am Ende bleibt, weil er bleibt. Und am Ende zählt das Urteil Gottes, der dann auf dem Richterstuhl sitzt. Und ja, da kommt noch einiges. Und da kommt vielleicht auch noch einiges Schwieriges. Aber Gott sitzt noch immer auf dem Thron. Und die Perspektive der Bibel ist ja, dass dann irgendwann nicht nur die Engel noch auf seiner Seite stehen, sondern auch alle, die jetzt und heute mit ihm leben und das durch die Geschichte durchgetan haben. Das Kapitel endet so, dass Gottes Reich für immer bestehen bleibt, wenn man es nochmal weiterliest, und dass die Mächtigen und die auf der Seite Gottes stehen und alle, dass sie ihm dienen und gehorchen werden. Gott hat das letzte Wort und das zieht sich ja durch das Danielbuch immer wieder durch und das ist der große Trost auch für diese Zeit. Gott sitzt noch immer auf dem Thron und die, die mit ihm heute leben, die sind auch dann mit dabei. Was Ewigkeitswert hat, entscheidet sich am Ende nicht mehr an den menschlichen Maßstäben von Macht und Stärke, sondern es entscheidet sich an Gottes Urteil. Und da kommt eben ja dann noch diese zweite Person mit in den Blick. Da ist Gott, der sitzt auf dem Thron und dann kommt noch einer, so eine auserwählte Person, einer, der aussah wie ein Mensch, alte Übersetzungen sagen, wie eines Menschen Sohn, und der bekommt von Gott Macht übertragen, königliche Würde, und er ist der, mit dem letztlich das alles steht und fällt. Man könnte auch sagen, er wird dann der König über ein Reich, das nie aufhört. Er kommt als Mensch, es ist kein Engel, es ist irgendwie ein, ja, es ist menschlich, aber er kommt doch aus dem Himmel. Also es ist doch irgendwie etwas Göttliches und doch nicht einfach ein Engel. Und an der Stelle kann man eben wieder diese Linie durch die Bibel ziehen. Und diejenigen, die schon ein bisschen länger und öfter Bibel gelesen haben, die sind dann vielleicht schon mal auf diesen Titel gestoßen, dass Jesus von sich in den Evangelien häufig nicht in der Ich-Form redet und sagt, ich mache das oder ich tue das, sondern dass er diesen Titel für sich verwendet und sagt, der Menschensohn, der tut dieses oder der Menschensohn ist gekommen, um dieses oder jenes zu tun. Das heißt, Jesus bezieht genau das auf sich. Er nimmt damit für sich in Anspruch, dass er derjenige ist, der am Ende entscheidet. Und wenn er diesen Titel beansprucht hat, dann hat das natürlich bei den damaligen Hörern und bei den Juden, die das Alte Testament kannten, hat das Klick gemacht. Und das war dann für einige ein Anstoß, die gesagt haben, Moment mal, wie kann der das tun, hier so aus Nazareth kommend? Und der meint jetzt, er wäre dieserjenige eine. Aber es ist eben genau das, was Jesus beansprucht, immer wieder in den Evangelien. Und dann sagt er zum Beispiel, Matthäus 16, Vers 27, der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Das bezieht sich genau hier drauf, dass Jesus am Ende der ist, der das letzte Urteil spricht. Und Jesus sagt damit, ja, ich bin dieser Mensch, der von Gott kommt und mit göttlicher Autorität ausgestattet ist. Wenn er auch an vielen Stellen dann in seinem Leben wieder ganz anders war als das, was hier beschrieben wird. Und das ist dann das Spannende, dass in Jesus eben beides zusammenkommt. Er kam von Gott und gleichzeitig ist er so ganz anders aufgetreten als hier beschrieben, mit Macht und Ehre und königlicher Würde. Und er ist auch ganz anders aufgetreten als alle anderen Herrscher und Mächtigen. Er ist nicht großmäulig aufgetreten, er ist nicht gekommen, um Leute irgendwie zu verführen, er ist nicht mit Gewalt gekommen, nicht mit Herrschsucht. Und am Ende, das war ja noch die Krönung des Ganzen, da war er der scheinbare Verlierer. Denn da ist er hingerichtet worden, wie ein Verbrecher. Und dann geht es weiter und er ist der Sieger über den Tod. Und aus der scheinbaren Niederlage wird der Sieg, aber gerade weil das in Jesus so widersprüchlich und so anders zu sein scheint, wird er eben auch von vielen nicht beachtet. Und doch sagt uns dieser Text hier, am Ende steht und fällt das, was in dieser Welt ist und was bleibt, das steht und fällt mit Jesus und wie wir zu ihm stehen. Er hat das letzte Wort und er hat auch ermöglicht uns den Zugang, dass wir dann am Ende da mit dabei sind. Wir haben das eben gesungen, lehrt eure Kinder das eine, dass über Gott keiner mehr steht. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auch in dieser Zeit, wo es nicht nur die Mächtigen sind, sondern auch manche anderen Themen, Trends, was auch immer, die diesen Absolutheitsanspruch erheben, uns immer wieder zu sagen, die höchste Autorität, das ist Gott. Und dann zeigt uns diese Geschichte, am Ende gewinnen nicht die, die am furchteinflößendsten auftreten. Diese Tiere zeigen, da könnte auch noch manches kommen, was noch schwieriger ist. Aber sie sind am Ende trotzdem nicht die Sieger. Und heute ist Wahl und wir wissen nicht, wie das ausgeht. Und wir wissen nicht, ob eine neue Regierung dann schnell zustande kommt oder nicht. Und wir wissen auch nicht, ob sie die Probleme in den Griff bekommen wird oder nicht. Und wir wissen auch gar nicht, welche Probleme noch alles auftauchen werden, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen. Aber wer auch immer gerade dann regiert, und ob er das gut macht oder nicht gut macht, ob das unseren Überzeugungen entspricht oder nicht, am Ende wird Gott das letzte Wort haben. Und am Ende bleiben die, die auf seiner Seite stehen. Und am Ende wird Gerechtigkeit hergestellt, nicht durch Menschen und Politik, sondern durch Gott. Am Ende bleibt sein Reich. Und das war für Daniel damals eine Riesentrostbotschaft in einer Welt, wo sein Volk ja jeglichen Einfluss verloren hatte. Das Volk Israel war nichts und niemand mehr. Die hatten kein Reich mehr, die hatten kein Land mehr, die hatten keine politischen Strukturen und man konnte sich fragen, ja, was sind wir überhaupt noch? Und Gott sagt, Daniel, am Ende zählt es, dass du auf meiner Seite stehst. Und das ist eben genauso auch der Trost für uns heute, wo wir dann manchmal sagen, ja, die Kirche, die Zahlen gehen zurück und bestimmender Faktor sind wir auch nicht mehr in diesem Land und die Zeiten werden unruhiger. Wir wissen nicht, was die nahe Zukunft bringt, aber dieser Text sagt uns, was die ferne Zukunft bringt. Und vielleicht ist sie gar nicht so fern. Und das ist der Trost in allem. Und darauf müssen wir den Blick richten. Am Ende hat Gott das letzte Wort. Die Bibel beantwortet leider auch wieder nicht die Frage, warum das so lange dauert. Sie beantwortet nicht nur die Frage, warum das überhaupt das Böse so viel Einfluss hat. Sie beantwortet auch nicht die Frage, warum das so lange dauert. Aber wenn es eine Frage ist, die für die Zukunft bedeutsam ist, dann stellt die Bibel uns an der Stelle eine ganz persönliche Frage. Und auf diese Frage gibt es auch eine Antwort. Es ist nämlich nicht nur eine Frage für irgendwann, für die Zukunft, sondern es ist eine Frage, die sich heute stellt. Das ist der dritte Gedanke. Vor dem Thron dieses uralten stehen dann nicht nur die Engel, sondern irgendwann auch Menschen aller Länder, Völker, Sprachen und die dienen diesem König, diesem Menschensohn. Und das ist ein Bild für die große Gemeinde, die dann am Ende mal vor dem Thron Gottes stehen wird, in Ewigkeit. Menschen aus unterschiedlichen Nationen, Stämmen, Sprachen, ganz unterschiedlicher Herkunft, ganz unterschiedlicher Kulturen und am Ende stehen sie auf Gottes Seite und sie bleiben. Was für ein schöner Ausblick, für uns heute eigentlich kaum vorstellbar. Aber die Nachricht des Tages, die gute Nachricht des Tages ist, du kannst dann da mit dabei sein. Und die Entscheidung dafür, sie kann heute fallen. Wir haben dieses Lied gesungen, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. Theo Lehmann hat das geschrieben und er war Pfarrer in Sachsen, durch die Zeit der DDR, durch bis nach der Wende. Mittlerweile ist er in hohem Alter und in seiner Biografie, da beschreibt er, dass wir es ja eigentlich Jahrgang 1934, die ersten Jahrzehnte seines Lebens, alle in Diktatur verbracht hat. Und er schreibt immer wieder von seiner Sehnsucht nach Freiheit und dass er fast das Rentenalter erreichen musste, bis er endlich persönliche Freiheit erleben konnte und das Ende der Diktaturen von der rechten und dann von der linken Seite. Und er hat zur DDR-Zeit über Daniel gepredigt. Und aus diesem Buch, das später veröffentlicht wurde, möchte ich einfach, weil ich das sehr treffend finde, ein paar Sätze vorlesen. Er sagt, ich habe das schon als Kind gelernt. Gott sitzt im Regiment auf dem Thron von seinen Eltern. So habe ich Hitler, Stalin, Ulbricht und Honecker überlebt, weil ich mit Gott lebe, dem Ewigen. Als ich in den 80er Jahren in der DDR über Daniel 7 gepredigt habe, haben die Staatsspitzel alles mitgeschnitten und gehört. Ich weiß nicht, ob die damals bloß gefeixt haben über das, was sie da aus der Bibel von der Zukunft hörten. Das Lachen ist denen inzwischen jedenfalls vergangen. Die sind überhaupt gegangen, aber eines Tages müssen sie alle nochmal kommen aus ihren Verstecken und ihren Gräbern und das ist der Tag, von dem Daniel hier redet. Denn nicht nur, dass der alte, ewige Gott jetzt im Regiment sitzt, am Ende der Welt wird er zu Gericht sitzen. Tausendmal Tausende dienten ihm, zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Millionen und Milliarden Menschen sind die, die die Tiere nicht angebetet haben, sondern die Gott angebetet haben. Deshalb sind sie dann bei Gott versammelt um seinen Thron. Und die Frage, um die sich jetzt für dich alles dreht, ist, wirst du auch dort sein? Wirst du dabei sein? Und dann schreibt er weiter, ich jedenfalls, ich will. Wenn sie um den Thron Gottes stehen, dann will ich dabei sein. Dort werde ich meine Eltern wiedersehen, meine Frau. Das ist der Treffpunkt. Wenn die Millionen Gott zujubeln und in sein Reich einziehen, wo es keinen Tod, kein Leid, keine Tränen, keinen Schmerz, keine Rätsel, keinen Krieg und keine Angst mehr gibt, da will ich dabei sein. Das ist das Ziel meines Lebens und die Aufgabe meines Lebens ist, dich dorthin einzuladen. Willst du dabei sein? Dann komm, dann stell dich noch heute auf Gottes Seite. Denn ob du einmal vor dem Thron Gottes stehen darfst, hängt davon ab, wo du heute stehst und wie du in diesem Leben zu Gott stehst. Die Mächtigen, sie kommen und gehen, so haben wir das gesungen. Und am Ende bleiben die, die auf Gottes Seite stehen. Dann ist ja die Frage, ja, wie komme ich dahin? Wie kann ich diese Sicherheit auch jetzt und heute schon haben? Und eins wird immer wieder deutlich, es gibt da keine neutrale Zone, so ein irgendwie sowohl als auch. Es geht darum, dass wir einem König dienen, aber wir können nur einem dienen. Und heute können wir uns auf Gottes Seite stellen. Und Jesus, dieser Menschensohn, ist der Schlüssel. Es ist nicht unsere Leistung, die uns dahin bringt, es ist sein Urteil. Es ist eben am Ende nicht die menschliche Stärke, die zählt, und deshalb ist es auch nicht unsere religiöse Leistung, die zählt, sondern das Vertrauen auf das, was er getan hat. Und es beginnt damit, dass wir das Gott bewusst sagen und dass wir dann ihn wirklich auch König sein lassen. Und ein König, der darf bestimmen, ein König, der darf regieren, der darf dann auch die Dinge vorgeben. Es ist ein Bekenntnis und ein Entschluss mit Folgen. Die höchste Loyalität gilt dann ihm. Und dann hören wir auf das, was er sagt, auch wenn das möglicherweise ganz gegenkulturell ist und auch wenn das ein Regierungsprogramm ist, was so ganz anders ist als das, was alle anderen anbieten und wenn das in keine Schublade passt und nicht rechts und nicht links ist, sondern ganz anders. Wir können uns auf den Weg mit ihm machen, auch wenn die Welt uns fremd wird. Wir können treu zu ihm stehen und dann können wir wissen, das bleibt am Ende. Und wenn die Bücher aufgetan werden und wenn mal so nachgeschaut wird, wenn unser Leben betrachtet wird, dann stehen wir dann auf der Seite dessen, dessen Thron ewig steht. Amen.